ein kleines Kälblein sah, was geweidet hatte und dabei einen scharfen Dorn hatte in den Lippen. Da ging sie mit Tränen des Mitgefühls zu diesem Kälbchen, entfernte den störenden Dorn, der sich in den weichen Lippen festgesetzt hatte, und rieb Kurkuma hinauf, um das zu desinfizieren. Karuna, Mitgefühl, sehr wichtig.
Trauer.
Lamentation. Vielleicht auch so wie Bedauern.
Unzufriedenheit.
Eine Emotion, die uns helfen kann im spirituellen Leben.
Sehnsucht.
Ja, ich gehe jetzt mal hier rüber.
Enthusiasmus.
Begierde.
Entschlossenheit.
Toll, wie du das sagst, Madhu Mati. Ja,
Reue.
Ich habe nicht mit. Glück.
Freude.
Ja.
Ja, bitte.
Sauberkeit ist eine Emotion. Sauber muss man sein. Gut. Zuneigung oder Liebe. Dankbarkeit.
Großmut.
Darf ich dich vielleicht bitten, Vrindavan Chandra? Oder schreibst du die schon auf, Jai Gopal? Weil das finde ich großartig, eure Liste. Ja, Großmut. Was verstehst du genau unter Großmut? Ich habe dieses Wort auch schon gehört, aber kann mir im Augenblick nicht. Großmut?
Ja, wenn man großzügig ist gegenüber anderen.
Wenn man großzügig ist gegenüber anderen. Ja.
Zorn.
Wie? Nein, ich meine, brauchst du mir jetzt nicht vorzumachen, aber wie kann es einem hilfreich sein für die spirituelle Entwicklung? Also, du hast dir bestimmt dabei was gedacht.
Er hat es mir eingeflüstert.
Er ist schuld. Also, zu diesem Zeitpunkt möchte ich noch einmal etwas über Autorität sagen. Also, wollt ihr das unter euch besprechen, wer jetzt das erläutert? Ja? Es ist ein hohes Thema. Du weißt ja, dass die Devotis manchmal zornig auf Krishna sind. Ich sammle nur, also du hast dein Thema erklärt, ich sammle nur, ich kommentiere nicht. Johann!
Ich glaube, Zorn, ich habe jetzt seinen Kommentar da nicht.
Der Kommentar ist, dass die Devotis manchmal zornig auf Krishna sind und dass dies eigentlich ein hohes Thema sei.
Oh ja. Also mir fällt zu Zorn auch ein, dass man im spirituellen Leben zornig auf negative Reaktionen gegenüber Krishna sein kann. Also wenn ja. Jemand von anderen hört, dass sie schlecht über Krishna reden.
Ja, dann könnte
dann
man zornig sein.
Ja.
Ja, Shobha?
Vairag, wo wir Wunsch kriegen.
Vairag, aha. Ja, dass wir Loslösung üben. Ja, danke.
Geduld.
Anandini? Demut und Toleranz. Madhu Mati. Vertrautheit ist eine gute Emotion. Jai Gopal, du schreibst, das ist ja unglaublich, was wir hier zusammenkriegen. Ananda Vardhan, du hattest. Wie bitte?
Mut.
Oksana, darf ich dich mal fragen, was ist eine Emotion, die gut geeignet ist fürs spirituelle Leben? Offenheit. Ja. Ich schaue nochmal. Lars, wir haben noch nichts von dir gehört.
Liebe.
Ja, meine Damen und Herren. Scham. Dass man ein bisschen verschämt ist.
Ja. Wenn man sich schämt, wenn man etwas gemacht hat.
Es ist sehr interessant. Ihr merkt schon, ich unterstreiche manchmal ein paar Sachen. Das sind die Dinge, die ich auch behandeln werde. Ja. Neid. Ja, Shoulder. Neid ist eine gute Emotion. Aber Neid ist gut für die Entwicklung. Wir sind also nicht bei was sind Emotionen, sondern welche Emotionen sind gut für spirituelle Leben. Macht nichts. Ja. Ralf?
Ausgeglichenheit.
Ja. Also ihr seid ja unglaublich kreativ. Rasarani, nee, ich weiß schon deinen Namen, aber im Augenblick nicht. Sehnsucht. Ja, das wurde schon benannt, aber das ist immer gut, das ist nochmal zu benennen. So wie Lars. Ja,
was auch noch so ähnlich ist, Gleichmut.
Gleichmut, ja. So. Gut, ich denke, wir kommen so langsam.
Weichherzigkeit.
Ist unglaublich, wie ihr nach Yoga alle kreativ werdet, Kinder. Beständigkeit. Ja. Ruhe und Gelassenheit. Dobro. Ruhe und Gelassenheit. Ich möchte euch sehr gerne die wichtigste Emotion, die also immer wieder benannt wird als etwas, was förderlich ist, zum Beispiel für das Chanten, für das Entwickeln für Liebe, möchte ich euch vorstellen. Und zwar möchte ich euch gerne vorlesen aus einem wirklich aufsehenerregenden Buch. Es heißt Unser Srila Prabhupada, ein Freund aller. Es klingt zunächst einmal einfach nur schön, dieser Titel. Wenn man aber da reinschaut in dieses Buch, dann ist es regelrecht erleuchtend, weil dort Menschen befragt wurden, die Srila Prabhupada kannten, bevor er die ISKCON gründete, also vor seiner Zeit als aktiver Prediger im Westen, die ihn also dort erlebten und die uns somit ein Bild von Srila Prabhupada aufzeigen, was wir eigentlich innerhalb unserer Bewegung nie so gekannt haben. Es ist auch ein Bild, wo wir sehen, wie Srila Prabhupada aus den manchmal, sagen wir mal, engen Definitionen, die ein Büro, eine Institution gibt, herausspringt und wir einfach Seiten sehen von ihm, in denen er uns einfach als liebender Krishnas aufkommt. Zum Beispiel, wenn er einfach auf der Yamuna, in der Yamuna auf einer Insel ist, sich einen Sandhaufen hergerichtet hat, sein Danda da reingesteckt hat und um den Danda tanzt und Hare Krishna chantet. So, Prabhupada hatte einen guten Freund, für den er auch das Vorwort für ein Buch geschrieben hat, was diejenigen, die philosophisch interessiert sind in unserer Bewegung, sehr gerne gelesen haben. The Philosophy of Chaitanya Mahaprabhu von einem Universitätsprofessor an der Agra-Universität, Dr. O.B.L. Kapoor, der auch ein Gottbruder von Srila Prabhupada ist. Der beschreibt also sein Treffen mit Prabhupada. Zu dem Zeitpunkt, als ich Prabhupada traf, war Prabhupada ein Chemiker. Er hat Medizin verkauft und manchmal auch seine ganz eigenen originalen Medizinrezepte zusammengebraut. Wenn er irgendein Tonik entwickelt hat, was ist ein Tonik bitte im guten Deutsch?
Stärkungsmittel.
Ein Stärkungsmittel. Wenn er ein Stärkungsmittel entwickelt hat, hat er meistens mir ein bisschen vom Stärkungsmittel zum Ausprobieren gegeben. Einmal hatte er ein Stärkungsmittel für die Konzentration des Gehirns entwickelt. Und er sagte mir, ich solle das während meiner Prüfung in der Universität einnehmen. Ich machte das und war ziemlich erfolgreich. Ich sagte zu ihm, Abeda. Das ist so Abe, nicht? Prabhupads Name wurde ihm ja gegeben von seinem Vater, Abhe, der Furchtlosige. Abeda, ich bin sehr froh darüber, dass du mir diese Stärkungsmittel gegeben hast. Aber warum gibst du mir nicht das Stärkungsmittel, das du selber für dich verwendest? Welches Stärkungsmittel meinst du? Fragte er. Ich antwortete, das Stärkungsmittel, das dir hilft, solch ein fortgeschrittener Vaishnava zu sein, sodass du solch wundervolles Harikatha geben kannst und Sankirtan machst. Das Stärkungsmittel, das dir Krishna Prema gibt und das du hinter verschlossenen Türen einnimmst. Sehr demütig lächelte er mich an und sagte, oh, ich arbeite an diesem Stärkungsmittel, aber ich habe es bisher noch nicht produzieren können. Er war tatsächlich ein sehr tiefer und ein sweeter Vaishnava. Später dann, als ich ihn wieder traf, erzählte er mir von seinen seinen Plänen für den Dienst an unserem Gurudev. Er sagte, weißt du noch, vor vielen Jahren sprachen wir über ein Stärkungsmittel. Ich habe immer noch nicht dieses Stärkungsmittel produzieren können, aber weiß inzwischen die Formula. Ich sagte, bitte, lass mich die Formel wissen, wenn es jetzt nicht was strikt Geheimes ist. Damals sagte er, dies ist die Formel. Die, die den Vers kennen, können mit ihm mir sprechen. Trinada pisunichena taro apisahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahadi. Das ist die Formel. Nicht jeder kann eine Formel sofort verstehen. In diesem Schlucker werden eigentlich vier Anweisungen gegeben. Die Formel besteht aus vier Bestandteilen. Jemand, der sich niedriger dünkt als das Gras, der so tolerant ist wie ein Baum, der keinen Wunsch hat für persönliche Ehre, sondern bereit ist, allen anderen Ehre zu erweisen, kann ohne Unterlass die Namen Haris chanten. Danke, Dietz. Soll ich dir ein bisschen heißes Wasser geben? Lass die doch von unserem Gora Hari Probiotika geben. Da kommt was auf, das sieht man bei dir. Probiotika und alles ist weg. Das ist die Formel für Krankheit. Dies hier ist aber die Formel für Liebe zu Krishna. Dass man demütig wird. Dass man in der Lage ist, zu dulden und zu erdulden. Dass man in der Lage ist, andere zu ehren und nicht immer von der Achtung und der Aufmerksamkeit und dem Respekt, den andere eingeben könnten, abhängig ist. Prabhupada sagte, diese Formel ist kein Geheimnis. Irgendwann, und zwar ziemlich bald, werde ich losgehen und diese Formel über die ganze Welt predigen. Hier fängt Vaishnava-Kultur an, dass wir Gefühle entwickeln der Demut, der Duldsamkeit und so weiter. Und dass wir sozusagen den Erfolg unserer Praxis darin sehen, ob wir diese Gefühle tatsächlich entwickelt haben. Ich möchte einmal euch zurückbringen in eine Unterhaltung. Chaitanya Mahaprabhu sitzt da. Vor ihm ist sein Sekretär Swarup Damodar und Ramananda Roy, die eine Doppelidentität haben. Das heißt, in Krishna-Lila sind sie Lalita und Vishaka. Und Lord Chaitanya spricht zu ihnen und sagt, höre mein Swarup und höre mein Ramananda Roy. Ich möchte euch jetzt mitteilen, wie ihr chanten müsst, damit ihr Liebe zu Krishna entwickelt. Nämlich in dieser demütigen Haltung. Bhaktivinoda Thakur führt uns ein bisschen zum Thema Demut und ich werde gleich einen Demutsworkshop mit euch machen. Aber ich möchte erstmal euch ein Ziel geben. Was ist denn Demut? Wenn du den Wunsch hast, Krishnas Namen und Herrlichkeiten zu chanten, dann musst du alles, was in deinen Kräften ist, tun, um Demut zu entwickeln. Gebe dein falsches Ego einfach auf. Sei dir darüber bewusst, dass du eigentlich noch unbedeutender bist als ein Grashalm. Praktiziere die Toleranz, die du bei den Bäumen siehst. Gib die niedrige Gesinnung auf, Rache zu suchen, wenn dir Unrecht geschehen ist. Und sorge dich um andere. Gebe keinem Lebewesen Leid. Vergiss doch deine selbstsüchtigen Themen, indem du anderen Dienst erweisest. Selbst wenn du alle guten Eigenschaften haben solltest, versuch nicht von diesen Eigenschaften zu profitieren, indem du gierig nach Prestige Ausschau hältst. Bleibe im Herzen einfach. Wisse, dass alle Lebewesen Krishna in ihrem Herzen tragen und dass du ihn somit unter allen Umständen Ehre erweisen solltest. Kultiviere die vier Eigenschaften: Demut, Mitleid, Respekt für andere und Gleichgültigkeit gegenüber weltlichen Ehren und chante den heiligen Namen. Bhaktivinoda Thakur wendet sich an den Herrn und betet weinerlich zu seinen Lotusfüßen. Oh, wann wirst du mich dazu bringen, dass ich auf diese Weise qualifiziert werde? Bhaktivinoda Thakur sagt, man soll Demut kultivieren. Wie macht man das denn, bitte schön? Wie kultiviert man Demut? Gute Frage, oder? Ja? Also,
zunächst muss man sich selbst reflektieren, um das zu können. Oder man braucht eine zweite Person.
Man muss über sich selber reflektieren oder man braucht eine zweite Person. Ich wiederhole das für die kassettenhörende Nachwelt. Jai Gopal. Also,
wie ich das so ein bisschen sehe, selber kann man es nicht, man muss die Offenheit haben und Krishna bitten, dass sie es machen.
Selber Demut zu kultivieren ist nach Jai Gopal Dafürhalten nicht möglich. Was möglich ist, ist die Offenheit zu entwickeln, um Hilfe zu bitten bei Krishna und dem Spiritual Meister. Mhm. Ja, Annette?
Einfach so immer wieder darüber nachzusinnen, was für Segnungen ich in meinem Leben schon erhalten habe von Krishna und dadurch ein dankbares Herz zu bekommen. Und in dieser Ebene von Dankbarkeit entsteht
jemand. Ja, also dass man darüber nachdenkt, was für Gnadengeschenke man schon erhalten hat und somit dann Dankbarkeit entwickelt und in diesem Umfeld der Dankbarkeit wächst das Blümchen der Demut. Ja, Goranga?
Mir hat es manchmal geholfen, wenn ich in den Schriften gelesen habe der Acharyas, wie sie beten zu Krishna oder wie sie selber sich sehen, wie niedrig sie selbst, was für eine niedrige Sicht sie von sich selbst haben. Mhm.
Ja, es sind viele, mir liegt sehr daran, ich sehe, dass viele Meldungen noch vorliegen und ich möchte später auch darauf hingehen. Es kommt mir, ich möchte da ansetzen, wo Goranga aufgehört hat oder wo Goranga darauf hingewiesen hat, ist glaube ich besser. Oh, die Hare Krishna Stifte. Kinder, wo sind denn die? Hat jemand die Stifte entführt? Dann nehmen wir mal den hier. Geht es? Da waren doch blaue Stifte und schwarze. Olli hatte noch mit denen gezeichnet. Oh ja, gut. Ich möchte jetzt noch einmal auf die Rasa-Theologie zurückgehen. Da lernten wir, dass es eine bestimmte gegenseitige Bezugswirkungen gibt. Zunächst einmal hat ein Mensch eine bestimmte Handlung ausgeführt auf der Bühne, die im Zuhörer eine bestimmte Emotion hervorgerufen hat. Okay? Dramatisch hat er gehandelt. Ich muss euch verkünden, der Sieg über Troja ist gelaufen. Und dann war die Zuhörerschaft voller Emotionen. Juhu, wir haben endlich die Schurken besiegt. Emotion, ich wollte es eigentlich andersherum machen, bringen meistens auch eine bestimmte Handlung mit sich. Also es geht rückwärtig wieder. Wenn ich zum Beispiel traurig bin, dann weine ich und lache nicht. Ne? So, wenn ich also eine bestimmte, es tut mir fürchterlich leid, ich mache das zum ersten Mal, deswegen bin ich ein bisschen durcheinander. Die Emotion, so müssen wir anfangen. Emotionen bringen meistens bestimmte Handlungen. Handlungen jedoch bringen auch bestimmte Emotionen zu Hinsicht. In Bombay habe ich Lach-Yoga gelernt. Lach-Yoga heißt, dass du lachst ohne einen Grund. Auch ohne Emotion sozusagen zu haben. Und während du dann so lachst, auch ohne Emotion, kommt plötzlich die Emotion des Lachens in dir auf. Das ist eine Art, die wirklich um sich greift. Viele Ärzte haben darüber gesprochen, dass 3 Minuten Lachen so viel bewirkt im Körper wie eine Stunde Yoga machen. Und da gibt es verschiedene Übungen, die die Leute machen, wo die einfach nur anfangen zu lachen. Und zwar erstmal, wir würden in unserem Kulturkreis sagen, gekünstelt, weil es da keinen Witz zum Beispiel gibt oder keine komische Situation. So, es fängt so an. Wollt ihr mal sehen? Ja. Können wir bitte ganz kurz die Videokamera ausstellen? Bitte, ich könnte es leider nicht machen. Nee, ich würde mich total blamieren in der Öffentlichkeit. Also, ist sie aus? Im Ernst? Also, wollt ihr mal, mach mal das Tape hier aus, weil das ist wirklich... Wollt ihr mal Lach-Yoga machen? Also wir machen das ein... Gorahari, bitte. Für die kassettenhörende Nachwelt, dazu muss man live zu den Seminaren von Satchinanda Swami kommen. Yes, please. Gorahari und ich haben Lach-Yoga kennengelernt. Ihr merkt, normalerweise muss eine Emotion vorliegen. Man muss Humor haben, Humor in seinem Wesen. Irgendein Anlass muss da sein zu lachen, vielleicht hat jemand so eine komische Bekleidung oder hat etwas Komisches gesagt oder so etwas. Der Begriff der Komik muss da sein. Und diese Komik bringt dann eine Handlung zum Vorschein, dass man anfängt zu lachen. Hier jedoch ist etwas anderes eben geschehen. Wir haben eine Handlung gemacht. Es war eine einfache Yoga-Übung, man nennt das Hasya-Yoga, wo wir einfach die Muskulatur des Lachens bewegt haben, indem wir einfach so, wie nennt man das? Man fühlt sich zuerst unglaublich doof dabei. Ich glaube, Robert, dir ist es so gegangen, dass du fast nicht reinkamst, nicht? Weil das zu un... Wieso so soll man lachen, ohne einen Grund zu haben? Ich bin doch nicht verrückt, denkt man.
Das hat noch eine andere
Blockaden vielleicht. Ja, ja. Wie nennt man dieses Lachen, dieses, was wir am Anfang gemacht haben? Es war ja nicht Kichern. Giffeln, sagt man. Man giffelt so vor sich hin. Das war Kölner, ne? Kölnerdeutsch. Wir haben dann das gesteigert, indem wir versucht haben, also ich kann es gar nicht, aber das hier so in Gang zu bringen. Und dann habe ich euch gebeten, ordentlich zu lachen. Nun, in so einer Gruppe ist es relativ einfach, weil man sich irgendwie dann irgendwann mal anstecken lässt von irgendjemandem. Das hab ich bewusst gemacht, dass wir besonders lachfreudige wie Gorahari und die beiden Lach-Matajis, also lachfreudigen Matajis, sorry, mir fehlt es an den Vokabeln manchmal. Nicht? Und das hat dann eine bestimmte Emotion hervorgebracht. Nicht? Ich sehe den Vrindavan Chandra, der hat sich immer noch nicht ganz beruhigt vor, ein komisches Gefühl ist da. Nicht? Und unsere Rasamurti, du bist ja richtig aus dir rausgekommen. Und bei dir ist auch plötzlich was in Gang gekommen, als hätte man ein Auto angeschoben. Natürlich bei manchen kommt dann sowas, dieses hysterische Lachen, was irgendwie psychologisch, ist nicht schlimm. Kennt ihr das, dass man lacht und man kriegt sich irgendwie nicht mehr ein? Das kommt dann auch, weil man so lange gesessen hat und ein paar Nerven eingeklemmt sind und so. Und das ist okay. Aber sieht mal, ich wollte euch zeigen, wenn ihr demütig handelt, selbst wenn ihr nicht demütig seid, kommt irgendwann die Emotion. Das wollte ich euch mit dieser Übung gerne zeigen. Das ist ein ganz bekanntes Fakt, was in der Medizin eben für diesen sagenhaften Durchbruch des Lach-Yogas auch im Westen gesorgt hat. In Bombay findet ihr das in jedem Park, Lach-Yoga-Clubs, die da sitzen, weil die einfach wissen, in dem Augenblick, wo du lachst, wird ein bestimmtes Hormon ausgeschüttet, Serotin nennt sich das, was also den Körper besser heilt als alle Krankenhäuser auf dieser Welt zusammen. Deswegen, manche machen das. Ich habe mir das auch vorgenommen, nach Bombay zu lachen, aber es ist einfach, wenn du alleine bist und du musst dann das ist wie Essen, ohne hungrig zu sein. Nicht? Das klappte nicht. Aber du könntest gerne morgen nochmal machen. Ich kann euch dann die wirklich intensiven Übungen, das war jetzt das, weil man nie weiß, wie flexibel eine Zuhörerschaft ist. Aber ihr habt gesehen, ihr macht es ganz gut. Ich kann euch dann das Milchshake-Gelächter zeigen und andere Dinge wie das Elefantengelächter und das Löwengelächter. Also es gibt ungefähr 40 Gelächter, die ich kann. Ja, das ist also ich bin da sehr schnell in diesen komischen Sachen aus irgendeinem Grunde, aber das Prinzip ist, man muss nicht lachen, indem man ein komisches Gefühl hat oder Komik empfindet. Einfach, das wirkt schon und man kommt dann an die Emotion, ne? Das war ein kleiner Hinweis, habe ich jetzt nicht geplant, aber es ging ja ganz gut. Eine andere Übung, die in uns Demut hervorbringt, was ich eben gesagt habe, war Chaitanya Mahaprabhus Rezept, dass du einfach dich unbedeutend fühlst, so wie ein Grashalm, dass du dich in Toleranz und Duldsamkeit übst und dass du andere ehrst, ohne Ehrung für dich empfinden. Das machst du einfach. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, was sehr in der christlichen Religion vertreten ist und was ich auch in dem Vaishnavatum sehr aufgespürt habe, nämlich, dass man ernsthaft das bedauert, was man verkehrt gemacht hat. In Englisch ist es Regret. Könnte man Regret mit Bedauern übersetzen oder gibt es vielleicht sogar noch ein besseres Wort? Reue vielleicht sogar? Ja, Reue. Reue ist auch noch, dass man das bereut, was man getan hat, dass man zurückblickt. Und ich möchte euch sehr gerne hier einen Text vorlesen aus dem 4. Kanto, 26. Kapitel, Text 19. Hier hat Puranjana einen Fehler gemacht, der ihm wirklich leid tat. Ein Fehler, der so schwerwiegend war, dass seine Frau sich von ihm abwandte. Und er wollte seine Frau, die Königin, wieder für sich gewinnen. Und es geht jetzt um dieses Thema. Der König begann mit bekümmertem Geist zu seiner Frau zu sprechen. Und zwar sprach er sehr angenehme Worte. Obwohl er mit Reue gefüllt war und versuchte, sie zu besänftigen, konnte er dennoch kein... he could not see any symptom of anger. Konnte er nichts im Herzen seiner geliebten Frau entdecken, was so aussah wie Ärger, welches durch Liebe erzeugt wurde. So, die Erläuterung. Der König bedauerte sehr, dass er seine Königin verlassen hatte, um zu dem Wald zu gehen und dort sinnvolle Aktivitäten auszuführen. Jetzt kommt es. Wenn ein Mensch seine sündigen Aktivitäten bereut, wenn es ihm wirklich leid tut, dass er das Krishna-Bewusstsein aufgegeben hat und dass er seine gute Intelligenz in den Wind also auch aufgegeben hat, dann wird der Pfad zur Befreiung aus der Gewalt der Materie geöffnet. Nicht durch diese Reue. Mir tut es einfach leid, dass ich Krishna-Bewusstsein aufgegeben habe und dass ich meine Intelligenz aufgegeben habe. Dann öffnet sich ein Türchen sozusagen. Im Bhagavatam heißt es dazu, Parabhavas tavat abodha jato yavan najigyasata atmatattvam. Wenn ein Mensch sein Krishna-Bewusstsein verliert und auch sein Interesse an Selbstverwirklichung, muss er sich ja in sinnvollen Aktivitäten beschäftigen. Alle Aktivitäten im Leben, denen es am Krishna-Bewusstsein mangelt, führen einfach nur zu Niederlagen und zum Missbrauch des eigenen Lebens. Es ist ganz natürlich für jemanden, der zum Krishna-Bewusstsein kommt, dass er seine sinnvollen Aktivitäten, die er vorher gemacht hat in seinem menschlichen Leben, bedauert und bereut. Nur durch diesen Vorgang kann man befreit werden von der Gewalt der Unwissenheit im materiellen Leben. Also dem Bedauern und der Reue wird ein so großer Stellenwert zugeordnet vom Prabhupada, dass Prabhupada sagt, nur durch diesen Vorgang kann man wirklich Fortschritte machen. Ich habe darüber viel nachgedacht. Ist eines der Vergehen, was manchmal als das Hauptvergehen angesehen wird im Chanten der Heiligen Namen, ist, dass man weiterhin sündigt im Vertrauen darauf, dass durch das Chanten die die Reaktion auf die Sünden aufgehoben werden. Was meint ihr wohl, was bei einem Menschen einer Gesinnung vorliegen muss, damit er so denkt. Also ich sündige jetzt, mache irgendwas Unaussprechliches und dann chante ich einfach und dann wird das schon aufgehoben. Wie muss so ein Mensch denken, damit er so handeln kann? Er hat überhaupt gar kein schlechtes Gewissen.
Ein unaufrichtiger falscher Charakter
muss vorliegen, Vrindavan Chandra. Er missbraucht Krishnas Barmherzigkeit. Robert?
Also ich sehe, das tue ich eigentlich jeden Tag, indem ich unaufmerksam chante. Damit eben das tue, was er gerade gesagt hat, ich missbrauche.
Man missbraucht Krishnas
Barmherzigkeit.
Ja. Das ist jetzt eine Aussage. Ja, das sagst du so. Ja, du bedauerst aber damit schon. Indem du das in der Öffentlichkeit so preisgibst, da gehört schon Mut dazu und das findet man nicht gut, deswegen sagt man das auch. Also so schlimm kannst du nicht dran sein, zur Ermutigung. Ja.
Ein schamloser Mensch,
muss ich sagen. Mir ging es um ein anderes Ding. Er bereut in keinster Weise, was er getan hat. Er denkt, es ist okay, dass ich das mache und benutzt. So ich sehe dieses Verhalten in vielen Religionen, dass man etwas macht, um frei zu werden und dann zu religiösen priesterlichen Ämtern geht, um sich absolvieren zu lassen von der sinnvollen Reaktion. Im Hinduismus ist das voll davon. Nicht? Man geht hin einmal im Jahr und gibt Durga 200 Rupien und dann ist man wieder absolviert für ein Jahr und dann lebt man normal weiter und so. Nicht? Das ist im Christentum der Fall. Überall in allen Religionen gibt es diese Dinge, dass man erlöst wird von den Reaktionen. Scheinbar. Und es ist genau dies der Grund, warum es so wenig echte religiöse Menschen gibt. Weil die einfach nicht, die aufhören mit ihrem schlechten Verhalten und das nicht bereuen, das tut ihnen nicht leid. So im Krishna-Bewusstsein ist es sehr wichtig, dass wir einfach nicht in diese Falle hineingeraten, sondern dass wir sagen, es tut mir echt leid, was ich getan habe. In diese Sache hineinzukommen, in dieses Bewusstsein, ist sehr oft ein Gnadenakt. Viele spirituelle Menschen haben gemerkt, dass dieses Gefühl der echten Reue bei einem Besuch im Heiligen Dharm plötzlich geschieht. Dass man plötzlich merkt, das ist hier alles so heilig. Und ich bin ein regelrechter Fremdkörper in dieser Atmosphäre. Warum bin ich denn so? Was mache ich denn eigentlich die ganze Zeit in meinem Leben? Und so geht das denn los. Sehr oft empfindet man das im Heiligen Dharm, weil im Heiligen Dharm eben Taraka und Paraka Shaktis wirken. Zwei machtvolle Energien Krishnas, die diese Emotionen natürlich fördern. Ich möchte euch noch ein bisschen was vorlesen über Bedauern. Das habe ich hier, also nur kurz. Ich möchte euch, kennt ihr das Werk Stotra Ratnam von Yamunacharya? Ganz wichtiges Werk im Krishna-Bewusstsein, wird von allen großen Acharyas ständig rezitiert. Ich möchte euch ein paar Shlokas vorlesen davon. Ich habe überhaupt keinen Erfolg darin, meine spirituellen Pflichten auszuführen. Ich kenne nicht mal meine eigene spirituelle Natur und die Wahrheit darüber. Noch habe ich auch nur ein Fünkchen von Hingabe zu deinen Lotusfüßen. Ich habe keine Qualifikation, außer dieser einen kleinen, nämlich dass ich weiß, dass ich jetzt keine andere Zuflucht mehr habe, als dich, o Krishna. Dann, Es gibt keine verabscheuende Sünde in dieser Welt, die ich nicht bereits tausende und abertausende von Malen gemacht habe. Nun ist die Zeit gekommen, wo ich verurteilt werden muss für diese Sünden, o Lord Mukunda. Und ich trete vor dir und weine in meiner Hilflosigkeit. Er geht also wirklich in diese Emotion des Bedauerns herein. Und ich möchte euch ein bisschen helfen jetzt, dass ihr versucht, Zugang zu diesen Emotionen bei euch zu finden, indem ich euch ein paar indem ich euch zu etwas hinführe, indem ich euch ein paar Fragen stelle. Eine Frage davon werdet ihr zu zweit behandeln, also im Austausch. Und eine Frage ist so privat, dass wenn ihr sie beantworten könnt, ihr einen unglaublichen spirituellen Fortschritt machen könnt. Heute, kurz vor 7 Uhr. Ich möchte euch jetzt bitten, mit mir auf eine Reise zu gehen. Setzt euch gemütlich hin. Yashodhana, dann darf ich dich bitten, dieses Fenster zu schließen. Die Grundlage für echte Demut und die Grundlage für auch Reue ist in einem philosophischen Verständnis zu sehen, dass wir eindeutig verstehen, dass wir weder der Körper noch der Geist sind. Dass wir wirklich verstehen, ich bin eine ewige spirituelle Seele, ein Kind der Unsterblichkeit, aber ich habe mich irgendwie verwickelt in die materielle Welt, in mein Ego und in die falschen Identifizierungen. Ohne diese spirituelle Grundlage, das heißt, dass man sich vom falschen Ego abscheidet, nicht von der falschen Identifizierung, wird unsere Demut ein bisschen mental bleiben. Also nur eine Vorstellung, die dann auch wieder geht. Ich möchte euch bitten, euch hinzusetzen. Das ist jetzt nur eine Vorbereitung. Ich habe es jetzt ein bisschen dramatisch eingeleitet. Ich möchte euch beruhigen. Seid nicht gespannt, ups, was kommt gleich für eine Attacke. Muss ich nochmal lachen oder solche Sachen machen? Nein, es wird sehr, sehr kontemplativ und innerlich sein und sehr sattwisch. Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen. Bitte werdet euch bewusst über das Gefühl der Schwere. Ihr kennt diese Übung bereits. Lasst euch ganz in das Gefühl der Schwere hinein und überlasst euch auch dem Boden. Wir werden uns jetzt bewusst über unseren Atem. Es war ein langer Seminartag. Wir haben viele Dinge gehört und erlebt. Jetzt wird unser Leben sehr einfach. Wir denken nur über unseren Atem nach. Nach und nach versuchen wir, unsere Atmung zu vertiefen. Das heißt ganz praktisch, in die Zwerchfellgegend oder in die Bauchgegend hineinzuatmen. Wir ziehen unser Bewusstsein aus der Welt in die Abgeschiedenheit zurück. Die Abgeschiedenheit unseres Atems, was etwas ganz Privates ist. Auch wenn unsere Gedanken wandern und schon bei dem nächsten Prasadam sind oder wo auch immer, bringen wir den Geist zurück. Wir gehen jetzt in unseren Gedanken in die Herzgegend. Wir haben von den Heiligen Schriften gehört, dass dort irgendwo die Seele ist. Wir selber residieren im Herzen. Wir versuchen unsere Aufmerksamkeit auf diese Stelle im Herzen zu richten, wo wir selber als ewige Seele residieren. Wir versuchen uns diesen Ort als etwas wie eine kleine Sonne vorzustellen, ein kleines Fünkchen aus einem Feuer, also voller Licht. Und wir versuchen uns jetzt vorzustellen, dass diese Seele ein Teil Gottes ist. Wie Krishna voller Ewigkeit ist, so sind auch wir voller Ewigkeit. Wie Krishna voller Glück ist, so sind auch wir voller Glück. Und wie Krishna voll grenzenlosen Wissen ist, so sind auch wir voll grenzenlosen Wissen. Wir sind in unserem Körper gegenwärtig, aber wir sind eigentlich nicht der Körper. Wir versuchen uns jetzt einmal einen Tag von uns vorzustellen, einen typischen Tag. Vielleicht an unserer Arbeitsstelle, bei uns zu Hause, in Zürich oder Frankfurt oder woher wir kommen. Wie sieht dieser Arbeitstag aus, dieser typische Tag? Prediger vielleicht im Tempel, der im Tempel lebt. Wir beobachten uns. Wir stehen auf. Wir gehen ins Bad oder machen uns frisch. Was ist die erste Tätigkeit am Tage, wo wir uns so richtig drauf konzentrieren? Ist es das Gehen zum Arbeitsplatz? Das Lesen der Morgenzeitung? Das Chanten unserer Runden? Wir gehen jetzt mal zur Mittagszeit. Was tun wir da? Es ist egal. Wir wollen uns nur beobachten, sehen. Ich sehe mich gerade in ein Flugzeug steigen. Und wir gehen jetzt ins Bett. Es ist Abend geworden. Wir legen uns nieder. Und wir schlafen ausnahmsweise nicht ein. Das ist, was unser physischer Körper tut. Wir selbst aber als Seele wollen nur eins: leben und geliebt werden. Wir wollen nur eins: leben und geliebt werden. Wir wollen Krishna lieben, von Krishna geliebt werden. Und wir suchen uns noch andere Menschen oder andere aus, die wir lieben und von denen wir geliebt werden wollen. So viele Dinge tun wir, die eigentlich nichts mit dieser Thematik zu tun haben. Wir kommen jetzt heraus. Und ich möchte euch, also am besten, wir reiben unsere Hände, dann kommt man so richtig schön raus. Man kann ruhig ein bisschen kräftig reiben. Auf die Augen legen zum Palmieren. Dann führen wir die Hände wieder weg. Ihr kennt ja die Übung. Schauen uns die Hände an und schauen uns dann den Raum um uns herum an. Das war eine Vorbereitung. Ich möchte euch jetzt bitten, euch zu einem Nachbarn zu wenden oder einem Gesprächspartner, mit dem ihr euch einigermaßen bekannt. Braucht nicht ein Bekannter zu sein. Ist nicht so super privat, dass man es nicht mit jedem teilen kann. Ich werde euch ein bisschen bitten, die Energien jetzt zu wechseln. Wir waren jetzt in einer etwas kontemplativen Phase, hoffentlich. Also hoffentlich ist mir gelungen. Ich war ehrlich gesagt nicht so, ich war schon in Gedanken bei was anderem. Habt ihr euren Partner gefunden? Gesprächspartner. Eine Frage, die ich an euch... Ich möchte euch bitten, eine Frage zu besprechen. Was war das Schlimmste, was dir bisher in deinem Leben geschehen ist? Ich weiß, ich nehme euch durch verschiedene Extreme hindurch. Wir brauchen das, eine Vorbereitung zu einer wichtigen Übung, die gleich kommt. Ich muss euch ein bisschen ölen. Was war das Schlimmste in eurem Leben? Habt ihr Fragen dazu? Ist das zu privat? Ist zu privat. Ja, denn das Zweitschlimmste. Es gibt so viele Schlimms. Was hat mich am meisten innerlich verletzt? Keine Sorge, es geht um Emotionen, Kinder. Ihr müsst ein bisschen mutig sein. Oh no, darüber spreche ich nicht, das gucke ich mir nicht an. Da kann ich nicht hingucken. So kommt ihr nie an eure Emotionen. Ein bisschen wagemutig sein. Ihr seid in einem Emotionsseminar gelandet. Da muss man sich überlegen, für was man sein Geld ausgibt.